Glaubst du, du bereust irgendwann deinen Sparplan?
Mein ETF-Sparplan? Nein, prinzipiell ganz bestimmt nicht, sonst würde ich es ja nicht machen und auch dir, liebe Hörer, nicht so warm anpreisen. Ich vermute mal, du meinst damit vielleicht auch, ob ich irgendwie bereue, mal zu viel zu sparen oder auch zu wenig. Also zu wenig kann ich ausschließen, das glaube ich, habe ich gut unter Kontrolle. Könnte ich mal irgendwann zu viel gespart haben? Tendenziell vielleicht ein bisschen ja, weil ich bin schon so natürlich so ein bisschen so ein Sparfuchs und lieber mehr auf der Seite als zu wenig.
Den Sparplan zu bereuen klingt ja auf den ersten Blick so ein bisschen absurd, weil man tut ja was Gutes, aber natürlich kann Sparen zu Reue führen. Und wann das passieren kann und wie du das verhinderst, erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Also ich war im Internet.
Tatsächlich doch mal, ja?
Ja,
einmal alle paar Jahre bist du mal im Internet.
Habe ich mich in die unbegrenzten, unerkundeten Weiten des Internets gewagt und da bin ich über einen Artikel gestolpert.
Haben Sie den entdeckt, Captain Picard, ja.
Und da ging es um es war in der South China Morning Post, verlinken wir euch auch in den Shownotes, und da ging es um einen Büroangestellten aus Japan. Und Japaner sind ja auch in so internationalen Sparvergleichen, so wie Deutsche, auch immer in der vorderen Gruppe.
Ja.
Und der Typ, Suzuki hieß der Mann, kam demnach aus einer eher armen Familie, hat früh neben der Schule gearbeitet und sowas, war extrem sparsamer Typ. Also er hat weit weg vom Büro gelebt, weil die Miete günstiger war. Ist ja auch ein Problem, das man in Deutschland tatsächlich kennt. Ja.
Ich glaube, Pendel ist in Japan auch ein verbreitetes Problem, um es mal so zu formulieren.
Er hat selber gekocht, sein Essen ins Büro mitgebracht, kaum die Klimaanlage genutzt, um Strom zu sparen.
So richtig gedacht, minimalistisch, ne? So wie man sich ein bisschen auch im Klischee vorstellt.
Zu Fuß gegangen oder Fahrrad gefahren, keine Restaurantbesuche. Und seine Frau, die er in der Arbeit kennengelernt hat, war auch sehr sparsam, laut diesem Artikel. Die Familie hat keine Immobilie und noch kein Auto gekauft. Und er hat dann ungefähr 240.000 US-Dollar angespart. Das klingt immer erstmal wenig, aber in Japan sind ja auch die Gehälter niedriger,
ja,
und die Lebenshaltungskosten.
Genau. Und man muss natürlich auch vielleicht reflektieren, wo das herkommt. Ne? Ich glaube, in Japan ist es schon auch Teil der Gesellschaft, das Bewusstsein, dass die Lebenserwartung in Japan ja relativ hoch ist. Das heißt, da ist auch nicht die ganz unberechtigte Angst da, naja, dass man halt schon ein Stückchen alt wird und dann noch von seinem Ersparten ein Stück weit leben muss.
Mit 60 hat er dann Teile davon investiert. Relativ erfolgreich, hat nämlich dadurch ungefähr 440.000 US-Dollar Vermögen.
Also fast verdoppelt.
Und jetzt ist aber das Problem, kurz nach dem Rentenbeginn, er ist 67, ist seine Frau mit 66 Jahren verstorben. Das ist natürlich genau das, was du dir nicht wünschst. Du hast dein ganzes Leben lang gespart.
Und dann freust du dich darauf, einen gemeinsamen Lebensabend zu verbringen. Und dann
da irgendwie schöne Zeit, ne?
Masters.
Restaurantbesuch, vielleicht eine Kreuzfahrt, so dies, das. Und dann ist eben seine Frau verstorben. Und im Nachhinein, das kam dann eben raus, wünscht er sich natürlich, sie wären verreist oder in Restaurants gegangen.
Ja.
Und dann war seine Frage, das fand ich ganz interessant, was ist der Sinn des Lebens, wenn nur Geld bleibt?
Mhm.
Und ich fand das eigentlich ganz cool für eine Podcast-Folge, weil es ist natürlich wichtig zu sparen und was für die Zukunft zu tun. Aber wie so viele Dinge im Leben hat es so einen gewissen Punkt, den es wahrscheinlich nicht überschreiten sollte.
Ja. Definitiv. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir das an? Gehen wir das mit schnöden Zahlen an oder gehen wir das mit Philosophie an? Also erstmal auf der lebensphilosophischen Ebene würde ich das total befürworten. Na, ich glaube, ich bin jetzt kein nicht firmen fernöstlicher Philosophie, ne, aber so eine Balance zu sein, und das sagen wir ja, glaube ich, bei Finanztipp auch, ist schon wichtig. Und das würde ich jetzt doch gleich mit ganz schnöden Zahlen unterlegen. 50-30-20-Regel. Ne? Also bei der 50-30-20-Regel, das werde ich auch nicht müde zu sagen, ja. Mir ist völlig bewusst, dass 20% Sparen für viele Leute eine Challenge ist. Ja. Das ist schon herausfordernd. Ne. Wir haben eine durchschnittliche Sparquote in Deutschland von, sag's mir genau, du weißt es wahrscheinlich,
ich glaube 11%.
Genau, irgendwas über knapp über 10%. So, damit sind wir, wie du sehr richtig sagst, im internationalen Vergleich schon ziemlich ganz weit vorne. Nicht ganz, ganz weit vorne, da liegen wir die Schweizer, soweit ich weiß, ganz vorne. Aber Japaner, Deutsche sind sich da schon recht ähnlich. Ich glaube, die Chinesen, glaube ich, sind auch super
sparsam. Die sind auch sehr sparsam,
Sehr sparsam. So, aber 20% ist schon eine Hausnummer. Und mir ist auch klar, habe ich heute erst in einem anderen Zusammenhang was dazu gesagt, dass es viele Leute nicht schaffen können. Das ist keine Chance, wenn du halt sehr viel Miete zahlst oder sowas in Richtung. Dann wird es ganz schwierig mit 20% sparen. Aber worauf ich raus will, ist 50, 30, 20. Ja, wir reden hier immer von sparen, sparen, sparen. Ja, aber da sind schon auch 30% für Gaudi eingeplant. Es ist nicht so, dass wir hier die totalen Minimalisten, Frugalisten bei Finanztipps sind, sondern natürlich sollst du dein Leben auch genießen können. Und jetzt würde ich gleich mit den Zahlen weitermachen. Naja, also wenn jetzt deine Lebenshaltungskosten höher sind als 50%, weil es halt nicht anders geht. Zum Beispiel, du zahlst halt, was ist hier in der Großstadt, ziemlich viel Miete. Also sagen wir mal, Lebenshaltung macht, sag ich irgendwas, 60% aus oder sowas. Naja, dann würde ich schon sagen, du kannst jetzt nicht sagen, okay, du kannst es machen. Ja? Du kannst sagen, okay, 60% Lebenshaltung, 20% wegsparen, dann gebe ich nur 20% für Freizeit aus. Okay, kann man machen. Ich behaupte, das ist halt eine Frage der eigenen Ansprüche. Wirst du damit glücklich? Ja? Hm. Ich kann total verstehen, wenn deine Lebenshaltungskosten höher sind, zu sagen, ich will aber auch noch leben, dann fahre ich halt nicht so viel sparen und vor allen Dingen mache ich nicht so eine hohe Altersvorsorge. Der Punkt ist halt der, wie kommst du später dann damit zurecht? Das ist halt immer so der Trade-off, ja? Dass ich immer sage, naja, wenn du jetzt im Leben es gewöhnt bist, mehr auszugeben für Lebenshaltung, aber auch für Freizeit, dann wird es dir halt auch später mit 67 oder wann auch immer du in Rente gehst, schwerer fallen, zurückzustecken. Das ist halt so dieses Hin und Her, was man mit sich selbst fährt. Weil der Punkt ist ja der, je mehr ich jetzt gewöhnt bin, per Sparplan wegzusparen, desto einen geringeren Lebensstandard bin ich halt letztendlich gewöhnt, desto leichter fällt es mir dann, mich im Alter auch einzuschränken. Das ist halt das Blöde, ja, sozusagen. Also man würde, hätte ja gerne die Situation zu sagen, so, ja, ich lasse es mir jetzt noch so einigermaßen gut gehen und ich habe dann auch kein Problem damit, mich im Alter einzuschränken. Aber das funktioniert halt nur bis zu einem gewissen Grad.
Vorteil, den man natürlich haben kann, wenn du jetzt sagst, du fängst früh genug an zu sparen und du kommst dann quasi in die Situation, zum Beispiel irgendein deutscher Ballungsraum mit hohen Wohnkosten, dann kann es natürlich sein, zeigt ja auch die Tabelle in unserem E-Paper zur Altersvorsorge, dann kann es natürlich auch sein, dass du zumindest für deine Rentenlücke auch mit vielleicht 15% hinkommst, wenn du quasi früh genug losgelegt hast.
Wenn du früh genug loslegst, zum Beispiel mit Anfang 20, kannst du locker mit 10% hinkommen. Das muss man ja auch mal sagen. Ne? Es ist ja immer nicht so, du musst möglichst wegfährt. Die Zeit, wie du sagst, ist der absolut wichtigste Faktor, der dir auch über dein ganzes Leben
hilft. Also zum Beispiel auch gerade Leute, die eine Ausbildung gemacht haben und dann früh Vollzeit arbeiten mit 17, 18, da Vollzeit drin hängen, da kannst du natürlich, wenn du da früh anfängst, richtig hinten raus was rausholen, auch bei hohen Wohnkosten. Aber was mir immer noch wichtig ist bei der 50-30-20-Regel, ich habe jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, dass man sagt, also klar, es sind diese 30% für Freizeit drin, das ist toll, du hast so dein vorkalkuliertes Spaßbudget, was es auch rechtfertigt, das Leben zu genießen. Das ist ja auch das Gute, du hast quasi ein geplantes Budget, in dem eine Rechtfertigung existiert, eine Pizza essen zu gehen oder was auch immer. Also alles was hier Herr Suzuki nicht gemacht hat. Also irgendwie mit deiner Partnerin oder deinem Partner, ja, halt mal im Café zu sitzen an einem Samstag. Ja. Irgendwas Schönes zu machen, was man auch eben gerne tut. Was aber eben auch nochmal wichtig ist und was, glaube ich, was mir online auch oft begegnet, ist vor allem zum Beispiel auch bei Amerikanern, die sparen ja oft so am Ende. Also alles, was übrig bleibt, sparst du dann. Und bei 50, 30, 20 hast du ja den Vorteil, dass du von vorne weg sparst. Also dein Sparauftrag ist erledigt. Und dann kannst du natürlich auch, finde ich, ist es mental eben leichter, das Leben zu genießen, wie wenn du hinten raus sparen musst. Weil du musst dir quasi nicht deine Körner aufsparen, um hinten raus noch was über zu haben am Monatsende.
Also ich stimme dir völlig zu, man gewöhnt sich halt ein gewisses Money Habit, ja, eine gewisse Gewohnheiten, wie ich mit meinem Geld umgebe, an und das ist total wichtig. Und das, glaube ich, ist auch nie zu spät dafür. Ich glaube, dass du das absolut auch noch, was weiß ich, in deinen 50ern machen kannst, wenn du sagst, ja, ich habe das irgendwie alles verpasst, ja, aber ich bin jetzt in meinen 50ern, ich habe irgendwie vernünftiges Einkommen, warum sollte ich mir nicht dann auch bestimmte Money Habits, bestimmte Sparangewohnheiten angewöhnen? Und ich kann immer wieder darauf zurückkommen, ne? Der Sinn ist ja auch, dass du das Sparen am Monatsanfang erledigst, um dann eben nicht so ein fixes, starres Budget zu haben, sondern zu sagen, hey, der Monat läuft ganz gut, ja, dann kann man mal was ausgeben. Ja. Und natürlich gibt es dann andere Monate, hatte ich zum Beispiel vor 2 Monaten, genau. Da kam nämlich die Rechnung vom Kieferorthopäden für meine Kinder, die Zahnspangen. Und die war dann doch erheblich höher als gedacht. Erheblich. Ich mir auch gedacht, was haben wir denn uns vom Kieferorthopäden wieder verkaufen lassen, aber egal. Ne? Also war.
Du hast auf jeden Fall danach wieder gewusst, wieso das Wartezimmer so schön eingerichtet.
Ja, ja, genau.
Das, also das merkt man ja beim, also, gerade beim Kieferorthopäden full, dann full ganz disclosure, gerne.
Das waren halt 800 Euro, die ich nicht auf dem Sender hatte, muss man sagen. Gut, ich musste jetzt nicht an Notgroschen ran, wäre ich aber gegangen, muss ich auch ganz klar sagen, das wäre ein Fall gewesen, wo ich an Notgroschen ran müsste und den hätte ich dann die nächsten Monate wieder auffüllen müssen, weil, ja, Verpenser-Idee, kann man nicht, nicht anders sagen. Aber wir waren gerade im Urlaub gewesen, dann nochmal 800 Euro vom Kieferorthopäden, da ging halt dann nicht so viel. Ja, also da war dann auch am Ende vom Monat, nee, wir gehen jetzt dieses Wochenende, Jungs, wir gehen nicht essen. Ja, musste ich meinen Kindern sagen. Ist halt da mal nicht drin. Ja, das ist auch okay, das merken die dann. Schon mal, ich glaube, ich habe ihnen jetzt nicht gesagt, dass es wegen ihren Zahnspangen war, aber ja, ist halt, kann halt einfach auch mal passieren.
Was aber schon interessant ist, ist natürlich so dieser lebensphilosophische Aspekt, weil du bist ja beim Sparen. Man denkt ja immer ein bisschen, es ist ein bisschen wie so ein Spektrum, handel, wenn du richtig handelst und es kann immer nur richtiger werden. Dabei ist halt eigentlich so auch richtig zu sparen oder angemessen zu sparen oder generell auch angemessen mit seinem Geld umzugehen, ist ja ein bisschen so ein, ich sag jetzt nicht so ein Tanz auf der Rasierklinge, aber es ist schon so eine Straße mit links und rechts und einer Leitplanke. Also es gibt da irgendwie, es gibt so einen Bereich, der ist irgendwie okay, aber wichtig ist, dass du quasi diesen Weg nicht verlässt oder so diese, kennst du diese Regenbogenstrecke bei Super Mario, wo du mal links und rechts runterfällst und dann ausflippst, weil du noch die Meisterschaft verlierst?
Ich bin so schlecht bei Super Mario, meine Jungs zocken mich da. Aber mir gefällt dieses Bild von den Leitplanken, ja, wo du sozusagen dich bewegst und manchmal, wie bei Super Mario, haust dich auch mal gegen Leitplanke und dann prallst du wieder ab, nicht wie im richtigen Leben, da sollte man eher die Leitplanke, glaube ich, vermeiden.
Kfz-Versicherung freut sich,
genau. Naja, aber genau, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Und natürlich läuft nicht jeder Monat gleich. Aber das ist halt dann so, ja, dann kannst du dir halt mal in dem einen Monat etwas mehr gönnen und im anderen kannst du dir etwas weniger gönnen und wenn es ganz aus dem Ruder läuft, ja, dafür hast du den berühmten Notgroschen.
Aber es ist schon, ist glaube ich schwierig, dahin zu kommen, dass du dir denkst, das ist ein Bereich, der okay ist, weil gerade beim Thema Geld, also ich habe oft das Gefühl, wir merken das auch zum Beispiel auch auf Instagram und auf YouTube sehr, sehr stark, dass wir auch in unserer Community ganz unterschiedliche Pole haben.
Ganz klar.
Und es ist wahnsinnig schwer, einmal das so ein bisschen abzuschichten, so warum verhalte ich mich bei Geld so und warum finde ich dieses Verhalten richtig und dieses Verhalten falsch und was hat das eigentlich mit mir zu tun und mit meiner Erziehung oder auch zum Beispiel mit regionalen Gegebenheiten. Also es gibt ja auch immer ganz oft zum Beispiel, welche christliche Konfession bei dir vorherrscht und wie das unser Sozialverhalten prägt und auch wie das unsere Sicht auf Geld und das ewige Leben danach quasi beeinflusst. Aber es ist wahnsinnig schwer, irgendwie dahin zu kommen oder auch mit sich selber dann okay zu sein, wie du deine Entscheidungen triffst, ohne sich da ewig selber auspeitschen zu müssen, so wie in so einem krassen Sparerfall.
Ja, also völlig richtig, weil die Frage, die natürlich dahinter steckt, ist, was macht mich glücklich? Oder noch vielleicht noch philosophischer, wenn man schon so philosophisch angefangen haben, was ist Glück eigentlich? Ja, und ich bin jetzt nicht so, losgelöst zu sagen, ja natürlich, bestimmt, dass unser materielles Wohlergehen schon so, nicht ausschließlich, aber zu einem gewissen Stück unser Glück. Ja, ich bin halt da auf dem Standpunkt zu sagen, ja, also mein Geld und mein materielles Wohlbefinden, das muss irgendwie funktionieren. Ja, das ist jetzt nichts, wo ich sage, mich macht es jetzt glücklich, mir irgendwie besonders teure Kleidung oder extravagant damit angeben zu müssen und so weiter. Aber natürlich weiß ich, dass bestimmte Sachen, also bei mir wäre es die Reisen, da sammelt man halt mal Erfahrungen, so sehe ich das. Ich sehe andere Länder, andere Menschen, andere Gewohnheiten, was ich sonst nicht zu sehen bekommen. Das macht, gibt einem dann halt schon Erinnerungen, die wertvoll sind, die einen glücklich machen, ja, die im Leben einen extra Wert verschaffen und das kaufst du ja halt für Geld. Ja, also nur mal einfach so sagen, so eine große Reise muss man sich halt leisten können. Ich glaube, dass es am Ende ein ständiges Ausprobieren ist. Ich glaube auch, da ändert sich die Einstellung mit dem Leben. Also ich hatte sicherlich Phasen, ich würde sagen, interessanterweise war das bei mir so in meinen 20ern, da war ich natürlich auch noch armer Student, da war ich noch viel weniger materialistisch, als ich das heute bin. Und dann gab es eine Phase zwischendrin, so Anfang der 30, als ich noch Anfang 30 war, da würde ich sagen, war ich um einiges materialistischer, als ich heute war. Da war mir auch zum Beispiel ein Auto deutlich wichtiger noch. Das hat man, glaube ich, so Phasen. Also damit meine ich ein gutes und auch schönes Auto, war mir da wichtiger, ja, als es heute ist. Und das ändert sich halt. Aber da sind wir wieder bei 50, 30, 20 und unseren Money Habits. Wenn du halt so deine Leitplanken mal eingezogen hast, ja, natürlich wirst du die vielleicht mal ein bisschen verschieben, ne, verengen und wieder erweitern. Aber das machst du, glaube ich, mit einem anderen Bewusstsein, wenn du weißt, ah, okay, früher war es mir wichtig, ich sage jetzt mal was, 20% wegzusparen, ja. Heute sehe ich das, stelle ich fest, das engt mich zu sehr ein, ja. Das sehe ich nicht mehr ein. Ich gehe auf 15% runter, weiß, dass ich später dann wahrscheinlich im Alter weniger Geld zur Seite haben will, aber die, ich nehme jetzt irgendwas mal in den Mund, ja, die 200 Euro im Monat, die möchte ich einfach mir noch immer gönnen. Das ist auch okay, wenn man das für eine bewusste Entscheidung hält. Und jetzt vielleicht lass mich noch kurz eins, um noch auf unseren Herrn Suzuki-san zurückzukommen. Ja, es gibt halt immer Unplanbarkeiten im Leben, die kannst du letztendlich nicht einplanen. Ne? Das ist natürlich eine schlimme Geschichte, wenn dann die Lebenspartnerin, die Frau so früh verstirbt, und das ist einfach auch traurig.
Das hat natürlich den ganzen Traum zerstört, auf den man da immer hingearbeitet hat.
Klar.
Also das ist ja der ultimative Scherbenhaufen
quasi. Ganz klar. Und natürlich ist das, was wir euch hier an Tipps mitgeben, schon ziemlich auf Nummer Sicherheit geplant. Na, wir planen hier, wenn wir unsere Tipps geben, dass wir eher so einrechnen, naja, ihr könntet so irgendwas 97, 100 werden, aber kann natürlich auch sein, dass du deutlich früher verstirbst, dann hättest du auch weniger Geld getan. Aber das weißt du halt vorher nicht. Genauso kann es sein, wir rechnen den ETF mit 6% hoch. Naja, wenn der in Anführungszeichen nur 7 oder 8% langfristig macht, dann hast du überhaupt gar kein Problem und dann hätte es wahrscheinlich auch gereicht, wenn du 10% von deinem Einkommen weggespart hast. Ja? Kann aber vorher keiner wissen. Und umgekehrt, ehrlich gesagt, kann es halt auch sein, dass der leider, das ist wirklich blöd erwischt, und der macht nur 4-5%. Das ist nämlich auch möglich. Ja, dann gehen wir davon aus, dass wir auch eine niedrige Inflationsrate haben und so weiter. Aber dann musst du vielleicht auch im Alter etwas den Gürtel, nicht dramatisch, aber etwas den Gürtel enger schnallen. Das sind all die Unsicherheiten des Lebens, mit denen man auskommt. Und eins will ich nur sagen, der Fehler wäre zu sagen, ich plane auf absolute Sicherheit. Weil dann kann ich dir versprechen, das ist ja leider typisch deutsches Denken, ja, also für risikolose 2% das Geld aufs Sparkonto oder in eine Versicherung oder so packen. Ja, aber dann wirst du sicherlich dich später einschränken müssen, weil du brauchst ein altes Leben.
Du machst ja sogar wenn quasi am Ende deiner Einzahlphase, kurz vor Rentenbeginn, wenn da ein krasser Crash kommt und du hast 80-20 gemacht, dann machst du ja immer noch mehr Rendite,
ja,
trotz Crash, als mit konstant 2% auf dein Tagesgeld.
Genau, also die Tipps, die wir euch geben, die sind schon mit einigen Sicherheitsschranken sozusagen versehen, und macht nicht den Fehler zu meinen, ich setze auf null absolute Sicherheit, weil the name of the game ist ja, die Inflation zu schlagen, und zwar deutlich zu schlagen, und das hast du halt die beste Chance mit dem Aktien-ETF.
Wir müssen uns jetzt natürlich, wenn wir schon so philosophisch angefangen haben, so Richtung Ende der Folge eigentlich definieren, was bedeutet dann aus finanzieller Sicht glücklich zu sein? Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt ja immer diesen, es ist so eine philosophische Diskussion, ist Glück die Abwesenheit von Unglück? Und ich denke mal, ich bin dafür kein Fachmann, um Gottes Willen, aber aus psychologischer Sicht würde man das wahrscheinlich verneinen.
Ja.
Aber ich habe mich dann gefragt, wenn wir jetzt auf unsere zwei Leitplanken, quasi links und rechts unserer Finanzlebensfarbe anschauen, und dann lauern ja an den Leitplanken, oder ich sag mal jenseits der Leitplanken, lauern ja zwei Unglücksfaktoren. Du gibst wahnsinnig viel Geld aus und sparst zu wenig. Dann hast du immer so diese drückende Last auf deinem Gewissen, dass du ja schon irgendwo weißt, dass du Geld zurücklegen solltest. Das macht dich natürlich auch unglücklich. Und wenn du aber zu viel sparst, also so wie unser Herr Suzuki aus dem Beispiel, dann hast du natürlich dieses, ja, schon auch täglich erlebbare Unglück, dass du auf Freuden, die du dir machen möchtest, verzichten musst.
Ja.
Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, die Eisdiele, die es immer noch gibt, in der du als Kind schon warst oder so, da irgendwie, keine Ahnung, im Sommer mal zwei Kugeln Eis kaufen, das sind ganz kleine Dinge, aber die bedeuten ja oft sehr großes Lebensglück.
Ja.
Und ich habe mir dann gefragt, die bedeutet in finanzieller Hinsicht nicht die Abwesenheit von Unglück Glück?
Ja, also kann ich nachvollziehen, deine Definition. Ich würde ein bisschen anders herangehen. Also ich finde nochmal dieses Beispiel oder dieses Bild mit den Leitplanken ganz gut. Und wenn wir fragen, was bedeutet Glück in Verbindung mit Geld, mit Finanzen, dann würde ich den Faktor Zeit ins Spiel bringen. Das habe ich auch schon an anderer Stelle mal ausgebreitet, zu sagen, am Ende des, was, natürlich ist Geld knapp, ja, haha, natürlich, ja, das ist seine Funktion, dass es knapp ist.
Sonst.
Aber die ultimative Knappheit in unserem Leben ist offensichtlich die Zeit. Ja. So, und wenn wir jetzt bei den Leitplanken bleiben, würde ich sagen, was ist Glück? Glück ist, genug Geld zu haben, um mir die Zeit quasi innerhalb dieser Leitplanken einigermaßen gestalten zu können. Weil worum geht's? Warum machen wir Altersvorsorge? Damit wir nicht arbeiten müssen, bis wir tot umfallen.
Um es mal ganz deutlich zu sagen.
Also wir wollen irgendwann alle mal die Freiheit haben, entweder nicht mehr zu arbeiten oder zumindest mal weniger zu arbeiten. Und vielleicht sogar früher als staatlicherseits vorgesehen, weniger zu arbeiten. So würde ich es mal definieren. Ja? Zeit gegen Geld. Kapital für Freiheit.
Sieht man ja auch klassischerweise, zum Beispiel, dass teure Wohnlagen, die spiegeln das ja genau wider. Teure Wohnlagen in deutschen Großstädten sind ja sehr oft die wenigen Stadtteile, in denen du Häuser mit Garten kaufen kannst, die innenstadtnah liegen.
Ja.
Und da kannst du natürlich vereinen, dass du wahrscheinlich wenig Zeit in die Arbeit brauchst,
ja,
aber natürlich trotzdem dein eigenes Haus mit Garten hast und dafür nicht ewig weit wieder rausfahren musst nach der Arbeit. Und da siehst du ja
genau, damit ist dann teuer.
Genau, du erkaufst dir damit sehr viel Geld, die Lage einer Wohnung.
Für Zeit, letztendlich.
Wohnst aber in einem Haus. Also genau, du erkaufst dir auch Zeit.
Genau. Kann man sich natürlich fragen, wie kann man seinen Pendelweg gestalten und wie gut ist diese Zeit investiert? Das ist nochmal eine andere Frage, aber darum geht's. Und natürlich gibt es keine universelle Antwort darauf. Ne? Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, ja, wie viel Zeit er sozusagen, wie man diese Zeit dann auch gestaltet. Ne? Also da will ich auch niemandem irgendwie Vorschrift machen. Jeder muss dann ein Stück weit für sich selber sein Ding erfinden. Und für mich gesagt, ja, also ich mag meinen Job total gerne, das wisst ihr, glaube ich, alle, ja, und dass das hier auch mehr als ein Job ist bei Finanztipp. Und trotzdem habe ich das Ziel, mir deutlich vor 67 aussuchen zu können, wie viel ich noch arbeite. Und umgekehrt übrigens kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, mit 67 von einem Tag auf den anderen einen Griffel fallen zu lassen und gar nichts mehr zu machen. Da würde ich auch nicht genug mit mir anfangen können. Aber diese Flexibilität in meinem Leben, meine Zeit ein Stück weit einteilen zu können und dafür eben genug Geld zu haben, ja, würde ich sagen, darum geht's.
Mehr Tipps dazu, wie du jetzt ja einen guten Umgang mit Geld finden kannst oder wie du ein Mindset entwickelst, das für dich funktioniert, findest du in Saidis Buch. Wir verlinken dir das Buch auch in den Shownotes. Genau. Bestell's gerne, wir freuen uns natürlich.
Ich freue mich, ja, wenn du dazu hilfst, auch wenn du dieses Buch bestellst und sagst, ich folge euch schon eine ganze Weile, ich weiß da schon einiges. Ich glaube, dass du in dem Buch schon nochmal einige neue Erkenntnisse finden wirst, weil es ist zum ersten Mal, dass wir das Finanztipp-Wissen systematisch aufgeschrieben haben, dass du auch alles, was du über Finanzen wissen solltest, an einem Platz findest. Und es ist, glaube ich, auch ein gutes Nachschlagewerk, ja? Wenn du dir bei einer oder anderen Sache nicht mehr so sicher bist, wie war das nochmal mit der blöden Vorabpauschale oder irgendwelche Geschichten, kann man da sehr gut nachschauen. Und ich freue mich auch ganz sehr, wenn du dieses Buch weiterempfiehlst oder auch zu Weihnachten natürlich verschenkst.
Und dann kommen wir schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Ragnar04. Hey Saidi, was ist besser? Eine reine BU, also Berufsunfähigkeitsversicherung, oder eine BU mit vorgebundenem ETF-Überschuss?
Wow, das ist mal eine komplizierte Geschichte. Das muss man erstmal erklären. Ne? Also ich glaube, die reine BU brauchen wir nicht erklären. Eine Absicherung deiner Arbeitskraft, eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und jetzt gibt es BU-Versicherungen, da zahlst du mehr ein. Ja, muss man erstmal sagen. Also, wenn die normale BU, machen wir ein Beispiel, das ist völlig willkürlich, sagen wir, die normale BU würde 70 Euro im Monat kosten und dann nimmst du so eine fondgebundene BU mit Überschuss, also fondgebundene Überschussverwendung und dann zahlst du vielleicht, ich sag jetzt irgendwas, 90 Euro ein. Ne? Und dann so ungefähr kannst du dir das vorstellen, dass diese 20 Euro Differenz in einen Fonds reingehen. Erste Frage ist, was für Fonds? Und oftmals sind es halt natürlich unsere beliebten aktiv gemanagten Fonds, die zu teuer sind. Ja? Also wäre gut, wenn es eine BU mit ETF drin ist. Gibt es bestimmt mittlerweile auch schon. Und dann kann man sich natürlich fragen, würde ich jetzt diese 20, also ne, reine BU kostet 70 Euro, fondgebundene BU kostet meinetwegen 90 Euro. Das ist, wie gesagt, ein völlig willkürliches Beispiel. Muss das irgendwie sein? Und da würden wir von Finanztipps ganz klar sagen, nein. Warum denn? Ja, also trenn doch bitte Absicherung und und Anlage, ja, anlegen und absichern, macht die BU so günstig wie möglich. Dabei kann dir ein qualifizierter Makler helfen, den wir auch empfehlen. Und den Rest vom Geld, der übrig ist, sozusagen steckst du in deinen ETF-Sparplan, in deine Altersvorsorge oder wie auch immer du sonst deine Altersvorsorge bestreitest. Du machst dich nur unflexibel. Es gibt keinen sinnvollen Grund, dieses Sparanteil damit zu koppeln. Und in vielen Fällen riecht dahinter auch so ein bisschen so Märchenerzählungen, ja, von Versicherungsvermittlern, die das dir das schmackhaft wollen. Sagen, ja, da hast du das Geld sozusagen, also du zahlst 90 Euro ein und hast das Geld aber nicht weggeschmissen, weil zum Ablauf der BU kommen dann da, weiß ich jetzt nicht, ne, aber irgendwie, lass es ein paar 10.000 Euro sein raus. Ja, dann fühlt sich das nicht so an, als ob du das Geld weggeschmissen hast. Hast du doch. In den 90 Euro ist ein ganz gehöriger Anteil Versicherungskosten, Versicherungsbeitrag drin, der weg ist, ja, und nur dieser Überschuss wird auch wirklich angespart. Kann man sich sparen.
Die zweite Frage kommt von Buscheltoni. Was haltet ihr vom Pantoffelportfolio, Entschuldigung, und 50% ETF, 50% Tagesgeld?
Das Pantoffelportfolio kommt von Finanztest, von der Stiftung Warentest und ist eine total solide Geldanlage, solide Anlageempfehlung, die auch übrigens gar nicht weit weg ist von dem, was wir erzählen. Jetzt in dem Beispiel hast du ja genannt, Pantoffelportfolio, 50% ETF, 50% Tagesgeld, kann man natürlich machen. Halten wir für relativ konservativ. Viel weiter runter würde ich mit dem ETF-Anteil nicht gehen, aber man sagt so, ich traue mich nicht so richtig daran, dann mache ich halt 50-50. Wir würden sagen, naja, also 60-40, das ist die klassische Aufteilung, 60% Aktien-ETF, 40% sicher angelegt, Tagesgeld, Festgeld, ist auch eine gute Idee. Aber ganz klar, wenn man jung ist und, wie wir es vorhin gesagt haben, die Rentenlücke schließen will und so weiter, dann ist ein höherer Aktienanteil, 70-30, 80-20 eher durchaus eine sinnvolle Idee.
Und die letzte Frage kommt von VTN-Pix. Hey Saidi, was sieht man bei deinem Tourprogramm? Frage für eine Freundin.
Also erstmal nicht bei deinem Tourprogramm, sondern bei unserem Tourprogramm, denn unsere Tour im Januar wird sein mit Emil und Saidi von Finanztipp. Und ja, was machen wir, Emil? Wir gehen deutlich über das, was ich im Buch mache, hinaus, denn wir werden uns damit beschäftigen, was so wir schöne Denkfehler im Alltag beim Thema Geld machen. Da gibt es sehr, sehr interessante psychologische Erkenntnisse. Das werden wir auch anschaulich interaktiv an diesem Abend machen, wie man so kleine, Stellschrauben im Kopf drehen kann, um plötzlich einen ganz anderen Blick auf Geld haben kann. Das ist übrigens nicht, irgendwie haben wir uns nicht willkürlich ausgedacht, sondern das ist wissenschaftlich unterfüttert. Aber keine Angst, es wird kein langweiliger wissenschaftlicher Vortrag, sondern wir werden einen unterhaltsamen Abend verbringen, in dem wir auch, glaube ich, das kann man so sagen, uns beide nochmal näher kennenlernen werden.
Wir rasen quasi gemeinsam die Mario Kart Regenbogenstrecke entlang und hoffen, dass wir nicht im Abgrund enden. Genau, es wird interaktiv. Es wird so ein bisschen so ein Live-Podcast-Event.
Kann man sagen.
Ganz aber grob.
Wenn du dabei bist oder deine Freundin dabei ist, dann werdet ihr die Gelegenheit haben, da mit uns zu interagieren, auch mal die eine oder andere Frage stellen zu können.
Verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, falls ihr sagt, oh, ich würde da gerne hingehen. Termine findet ihr dann da auf der Seite und dann könnt ihr auch direkt die Tickets kaufen.
In München, Berlin, Köln und Mainz. Googelt einfach mal Finanztipp Tour oder Saidi Tour.
Dann sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank dir, Saidi.
Danke dir.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen bei unserem philosophischen Exkurs, den wir lange nicht mehr gemacht haben. Und bis zum nächsten Mal.
Find die richtige Balance. Bis dann. Ciao, Saidi.